Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde des Seelsorge auf KTV. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Ausgabe von SDS. Pater Karl, wir beginnen gleich mit einer netten Zuschrift. Guten Tag, ich bin evangelisch und sehe mir gern Ihren Beitrag Stunde der Seelsorge an. Ich freue mich, dass Sie sich für die Einheit unter den Christen einsetzen. Danke.
Ja, also ich glaube, das ist für jeden Christen ja eine Pflicht, der Christus, von dem unser Name kommt, ernst nimmt, den unser Herr und Erlöser und der Gründer der Kirche, beziehungsweise wir sind als Christen nach ihm benannt, wollte eine Einheit. Er wollte keinen Sack mit Flöhen, ja, also wo jeder in jede Richtung hüpft, ja, sondern er wollte eine Einheit haben. Und deshalb betet er beim hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 auch, dass wir eins sind, beziehungsweise damals die Jünger eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist im Heiligen Geist. Wir sind eine Bewegung, die seit 2000 Jahren durch die Geschichte zieht, durch alle Kulturen zieht. Deshalb gibt es hier verschiedene Formen von Christentum, die sich entwickelt haben, verschiedene Formen von Konfessionen, von Bekenntnissen. Wir haben ja hier im deutschen Sprachraum vor allem jetzt, weil Martin Luther die Reformation ja in Deutschland gestartet hat, wir haben hier vor allem die evangelische Kirche beziehungsweise die Kirchen der Reformation aus dem 16. Jahrhundert. Aber eben jetzt, ich bin weltweit unterwegs und war gerade in Syrien, wenn man die Pluralität jetzt eben erlebt zwischen altorientalen Orthodoxen, dann natürlich jetzt auch katholische Kirche, evangelische Kirche. Also dann sieht man, wie wichtig das gerade heute ist, weil wir ja von außen eben jetzt als Einheit faktisch gesehen werden. Also zum Beispiel, ich war in Syrien in der Mar-Elias-Kirche, wo am 22. Juni 2025 dieses Bombenattentat ist, eben war mit so vielen Verletzten, 22 Toten. Und dort waren wir bei den Eltern einer Märtyrin, die katholisch war, aber dort in die orthodoxe Kirche mit ihrer Freundin immer gegangen ist und dort mitgefeiert hat, was übrigens möglich ist, weil wir eine Sakramenteneinheit mit den Orthodoxen haben. Also und die unterscheiden nicht, Kardinal Koch, Ökumene des Blutes, nicht? Die unterscheiden nicht, sind es jetzt Anglikaner, sind es Katholiken, sind es Protestanten, sind es syrisch-orthodoxe, nicht? Also Christen insgesamt werden von außen, von denen, die uns nicht mögen, um das mal so zu sagen, als Einheit wahrzunehmen. Aber wir müssen es auch selbst jetzt eben werden. Und es gibt ja etwas, das uns schon alle verbindet, nämlich die eine Taufe. Es gibt nur eine einzige Taufe. Wer getauft ist, der ist Christ. Ob er jetzt katholisch, evangelisch, orthodox oder sonst etwas ist, wer getauft ist, der gehört zu Christus. Und wir müssen uns bemühen, innerhalb dieser schon gegebenen Basiseinheit wirklich auch eins zu werden.
Wir sind ja gerade in der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die seit etlichen Jahren vom 18. Januar immer bis zum 25. Januar stattfindet. Da geht es eben um dieses Anliegen, dass alle eins seien, Johannes 17, 21. Und was wirklich jeder tun kann für die Einheit, das ist eben beten für die Einheit. Und gerade in dieser Woche, der Gebetswoche für die Einheit der Christen, gibt es auch viele Fürbitten in den Gottesdiensten im Rahmen von heiligen Messen. Und es ist ja auch was Besonderes, dass es zum Beispiel möglich ist. Normalerweise müssen wir uns ja immer an das Messformular vom Sonntag halten. Aber wenn ein Sonntag in die Gebetswoche der Einheit der Christen fällt, dann kann man auch eben die Votivmesse für die Einheit der Christen nehmen. Und dieses Jahr haben wir ja die Besonderheit, dass sowohl der erste Tag als auch der letzte Tag an Sonntag sind.
Ja, also Jesus betet selbst um die Einheit, nicht? Also die Einheit ist nicht etwas, was man machen kann, ja, sondern es ist ein Geschenk von oben. Sie ist letztlich ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ja in Person die Beziehung, die heilige Beziehung zwischen Vater und Sohn, die er dann hinaushaucht schon am Kreuz Jesus in die Welt hinaus. Er gab den Geist heraus, gab den Geist auf, dann am Ostermorgen noch einmal einhaucht in die Jünger, mit dem Auftrag auch die Sünden zu vergeben an jene, die gerade schwerst gesündigt haben, und dann noch einmal zu Pfingsten, diese Herabkunft des Heiligen Geistes, die dann die Kirche in die Mission jetzt eben schicken wird. Also sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes, und deshalb ist es sehr wichtig, also die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen ist eine wirkliche Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Natürlich gibt es auch verschiedene Aktionen und Vorträge und so weiter und so fort, aber das Gebet ist eben ganz wichtig. Ich würde mir wünschen, dass man nicht nur dann eben Messformulare jetzt eben ändert, sondern dass man wirklich auch ernsthafte Fürbitten jetzt eben spricht oder persönlich auch betet für diese Einheit der Christen. Sind ja nicht wenige, die zuhören, eben gerade hat eine evangelische Frau geschrieben, aber viele, ich habe viele Kontakte mit gemischt konfessionellen Paaren und so weiter, wo das dann direkt in die Familie hineingeht, das Ganze. Also wie drängend ist dieses Anliegen eben jetzt, diese Einheit untereinander, Einheit in Christus, aber dann letztlich auch Einheit in den Sakramenten, in den Formen auch, wie wir miteinander jetzt eben die Gnade Gottes empfangen, wie es in den Sakramenten geschieht. Also es ist einfach wirklich etwas, wo man jetzt sagen kann, wir drücken jetzt auf einen Knopf oder wir setzen uns zusammen oder wir machen irgendwelche Beratungsprozesse und dann sind wir schon, das ist auch notwendig, sondern es ist eine Frucht, die von oben geschenkt wird.
Also das Anliegen der Einheit ist ein Anliegen, das uns Jesus schon mitgegeben hat. Johannes 17, 21, du hast es schon wiederholt jetzt genannt in dieser Sendung. Insofern gut biblisch alles. Aber diese Gebetswoche für die Einheit der Christen ist auch schon über 100 Jahre alt. Eigentlich noch viel älter, reicht ja schon ins 19. Jahrhundert zurück. Aber 1908 hat ein anglikanischer Pfarrer eben diese Gebetswoche eingeführt. Paul Watson wurde dann unterstützt von Pius X. und Papst Benedikt XV. Das Zweite Vatikanische Konzil, da gab es natürlich auch noch Zwischenschritte, hat das Ganze deutlich verstärkt, das Anliegen der Einheit der Christen. Und heute ist es der Ökumenische Rat für die Kirchen. Da sind über 300 Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften Mitglied und von der katholischen Kirche aus vor allem auch gegründet 1960. Damals hieß noch der päpstliche Rat für die Einheit der Christen und heute ist es das Dikasterium für die Einheit der Christen. So nennt es sich seit der Kurienreform seit 2022 und seit 15 Jahren ist Gott Kardinal Koch dort der Vorsitzende. Pater Karl, kommen wir mal zu weiteren Zuschriften. Das war einfach so eine Zwischeninfo. Sehr geehrter, lieber Pfarrer Rimmel, auch nach dem Ableben von Papst Franziskus lässt konservative Kritik an dessen Haltung zu Themen wie etwa Homosexualität, Abtreibung immer aufhorchen. Manches klingt geradezu bizarr. So zum Beispiel die Behauptung, dass nach Bergoglios Willen vor seiner Schwedenreise 2016 das folgende protestantische Gebet in allen katholischen Diözesen der Welt verpflichtend zu beten gewesen sei. Also ich trage mal das Gebet vor. Ich weiß es nicht, Pater Karl, aber ich trage es mal vor. Dieses Gebet. Wir danken dir, Gott, für die vielen theologischen, spirituellen und bestimmenden Intuitionen, die wir durch die protestantische Reform empfangen haben. Wir danken dir für die positiven Änderungen, Reformationen und für die Reformen, die sich durch die protestantische Reform ergeben haben und für die Herausforderungen, die diese gebracht haben. Wir danken dir für die Proklamation des Evangeliums, die durch die Reformation geschehen ist und die dann vielen Menschen Mut gemacht hat, ein Leben im Glauben an Jesus Christus zu leben. Mit der Bitte um eine Klarstellung, eventuell auch in der Stunde der Seelsorge, das mache ich gerade, Pater Karl, ich weiß nicht um dieses Gebet, dass das irgendwann mal verpflichtend gewesen sein soll. Aber vielleicht weiß es jemand der Zuschauer und kann uns was schreiben.
Also ich weiß es auch nicht, ja. Also ich habe davon noch nie gehört jetzt eben. Aber das Gebet in sich ist sinnvoll, wenn ich das so sagen darf. Ja. Also es sind ja die anderen, die nicht eben jetzt zur institutionellen katholischen Kirche gehören, nicht automatisch Reich des Bösen. Das gilt ja eben jetzt schon von anderen Religionen, wo das Zweite Vatikanum in einem eigenen Dekret jetzt eben sagt, eine Lehre, die übrigens 2000 Jahre alt ist und schon von den Apologeten des 2., 3. Jahrhunderts vertreten worden ist, dass alle Religionen Wahres und Heiliges enthalten. Und tatsächlich ist es so, dass auch jene Christentümer, Konfessionen, Kirchen, wie immer man sie nennt, die sich von der katholischen Kirche getrennt haben, mit einem besonderen Fokus jetzt auf bestimmte Dinge, auch Licht zurückhaben strahlen lassen in die katholische Kirche. Natürlich ist es tragisch, dass, wie soll ich sagen, dass es zu einer Trennung gekommen ist. Aber zum Beispiel jetzt eben die Entdeckung, ich sag's mal jetzt in Bezug auf die reformierten Kirchen, die Entdeckung jetzt eben der Bibel als Nahrung für die Seele, die hat so eben jetzt vor dem 16. Jahrhundert nicht gegeben. Und das Zweite Vatikanische Konzil, beziehungsweise der heilige Johannes Paul II., erinnere ich mich noch, mit seinem Abendmahlbrief von 1979, dass eben der Tisch des Wortes Gottes reicher gedeckt werden muss, weil wir genauso durch das Wort Gottes ernährt werden. Die Möglichkeit jetzt eben zur Muttersprache in der Liturgie, sodass man auch versteht, was da ist. Oder zum Beispiel die Schönheit der orthodoxen, beziehungsweise altorientalischen Liturgie. Also das ist etwas, das zurückspiegelt in die katholische Kirche und uns durchaus auch inspiriert. Das heißt aber nicht, dass wir für die Trennung dankbar sind, ja, sondern das ist etwas, das Jesus nicht wollte. Aber wir dürfen dankbar sein für die, wie soll ich sagen, Besonderheiten, die dann in anderen Konfessionen aufleuchten und wo wir uns fragen müssen, also was machen die besser oder ist es ein Wahrheitselement oder ist es ein reines Defizit? Also ich muss auch sagen, zum Beispiel im freikirchlichen Milieu, ich bin mit vielen aus pentekostalen Kirchen befreundet und habe schon an etlichen Gebeten teilgenommen. Also da kommt eine Jesusliebe, auch ein Vertrauen auf seine Erlösung, auf seine Rechtfertigung zum Ausdruck in Liedern, die inniger und intensiver sind, Entschuldigung, als in weichgespülten katholischen Gottesdiensten, wo es scheinbar nur um Friede, Freude, Eierkuchen geht, um das jetzt mal sehr selbstkritisch zu sagen, wo eben jetzt theologisch einfach alles dünn geworden ist und wo es keine Luft mehr, keinen Sauerstoff gibt, der jetzt eben atmet aus dieser Fülle des Erlösungsmysteriums. Also es ist nicht alles böse, was die anderen haben, um das auf den Punkt zu bringen, sondern es gibt wirklich dort auch, so wie Jesus auch sagt, ja, prüft alles, das Gute behaltet. Also dass man auch schauen muss, was haben die, vor allem also dort, wo sie jetzt wirklich auch Zulauf haben. Das gilt für alles und jedes. Warum hat was Erfolg? Ja? Wo sind Früchte? Kommen die Früchte aus dem Heiligen Geist? Das muss ich jetzt eben prüfen. Und dann muss ich mich selbst jetzt eben hinterfragen. Dass es dieses Gebet so gegeben hat und dass es verpflichtend gewesen wäre, das glaube ich sicher nicht. Aber eben jetzt, also es ist tatsächlich so, dass ein Wahrheitselement drinnen steckt. Es gibt Dinge in anderen Konfessionen, die sich leider getrennt haben von der von Christus gegründeten katholischen Kirche. Ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ. Aber eben jetzt, es gibt dort Lichtelemente, die wirklich auch positiv sind und die leuchten.
Pater Karl, eine weitere kritische Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Ribbel, sehr geehrter Pater Wallner, danke für Ihre Sendung. Ich schätze das halbstündige Format kurz und bündig. Bitte Ihre Zuschriften auch kurz und bündig. Sonst leide ich. Zum Thema Ökumene. Wir Laien sehen täglich im Leben die praktischen Unterschiede, die fast nie erwähnt werden, sowohl im Glauben als auch in der Moral. Das sind große Unterschiede zwischen Protestanten und uns Katholiken, wie keine Verpflichtung zum Sonntagsgottesdienst, die Möglichkeit zum assistierten Suizid und der wiederholten Eheschließung, der große Umfang im sexuellen Bereich, wie ja bekannt ist, Sex vor der Ehe, Sex ohne Bezug zur Ehe als Beispiele. Mittlerweile leben auch die meisten Katholiken so. Sie Forderungen im synodalen Weg, weil sie das haben wollen, was die auch haben. Es geht ja bei denen auch. Warum bei uns dann nicht? Auch wenn der Papst keine zweite protestantische Kirche in Deutschland haben will, de facto lebt mehr als die Hälfte der Katholiken protestantisch. Gottes Segen für Ihre wertvolle Sendung und beste Grüße.
Naja, aber da geht es um das Thema des Liberalismus und der Liberalität und tatsächlich ist Liberalismus hat keine Nachkommen. Also das ist immer ein Schuss in den eigenen Kopf. Das ist Suizid, was man begeht, wenn man das Evangelium nicht ernst nimmt. Es geht darum, ist man wirklich jetzt eben Jesus treu, ist man Christus treu oder verwendet man jetzt eben also das Christentum oder das Christsein nur als Chiffre für irgendein, wie soll ich sagen, nettes Menschentum und einen Appell, eben jetzt irgendwas Nettes zu machen. Wenn Jesus so gewesen wäre, also es deckt sich nicht mit den Evangelien, weil es umgebracht worden, weil er steilste Forderungen gestellt hat, ja, in jedem Bereich der Hingabe, des Verzeihens, aber auch jetzt eben im Verhalten zueinander, im Verhältnis der Geschlechter. Also das passt einfach nicht, ja. Und überall, wo man liberal wird, stirbt man ja. Also das ist ja auch evident mittlerweile in den Zahlen. Also die katholische Kirche im deutschen Sprachraum ist das Krisengebiet Nummer 1 der katholischen Kirche. Also wir schrumpfen am allerschnellsten global gesehen. Im Süden wachsen wir ja. Und also das ist kein Problem jetzt eben der evangelischen Kirche. Tatsächlich sind wir hier noch konsistenter, das ist richtig. Also ich bin jetzt nicht so gut informiert, aber ich glaube weitgehend, also gibt es nicht diesen Widerstand gegen Abtreibung und gegen Euthanasie in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, wobei das immer schwer zu fassen ist, weil die in sich eben jetzt also auch eine Pluralität von verschiedensten Anschauungen und sogar Glaubensbekenntnissen mittlerweile sind. Also das ist nicht ein Thema der anderen Kirchen, sondern einfach, wie man sich dem Zeitgeist jetzt eben ausliefert und liberal wird. Also ich sage immer sehr plakativ, ja bitte, ich weiß immer, ich müsste mehr als Theologe hier reden, aber es ist ja für euch eine Stunde der Seelsorge. Aber eben die Kinder der liberalen 68er Katholiken sind Esoteriker geworden. Deren Kinder sind dann jetzt eben Agnostiker und Atheisten geworden. Und was nachkommt, ja, das sehen wir auch demografisch jetzt eben. Das ist ein sehr schneller Bevölkerungswandel. Es sind andere Religionen da, die auch quantitativ demografisch jetzt uns übernehmen werden. Also wir haben in Wien ja mittlerweile, ich habe vor kurzem Schulen, wo 80% Muslime drinnen sind. Also da wird sich ja sowas dramatisch jetzt eben ändern, dass sich's auch gar nicht auszahlt für mich, also sich mit diesen liberalen Positionen abzugeben. Das ist in 15 Jahren ausgestorben. Dann haben wir ganz andere Probleme. Deshalb bin ich dankbar, dass wir das päpstliche Lärm haben, das kirchliche Lärm, das Lärm der Bischöfe, dass die katholische Kirche hier doch jetzt eben also im Grundsätzlichen sehr, sehr treu der Lehre Jesu jetzt eben ist. Das muss man wirklich auch mit einer großen Dankbarkeit sehen, auch wenn wir dadurch widerständig sind gegenüber dem Zeitgeist.
Und man muss nochmal erklären, der synodale Weg ist ja gestartet, nachdem diese MHG-Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche veröffentlicht worden ist. Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Katholiken haben auf diese Studie damit reagiert. Dieser synodale Weg ist 2023 zu einem vorläufigen Ende gekommen. Aber am Ende dieses Monats gibt es ja die sechste und letzte Synodenversammlung in Stuttgart. Und wenn man so die Beschlüsse, Ergebnisse, Forderungen anschaut, da ist ja nach Rom weitergeleitet worden, dass der Papst den Pflichtzölibat für Priester, wie es heißt, nochmal prüfen soll, dass die Laien in Gottesdiensten predigen sollen, Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Es wurde ein synodaler Ausschuss gegründet und so weiter. Pater Karl, lass mal das mal stehen, aber da nochmal eine Zuschrift da danach. Oder aus dieser Zuschrift nochmal ein Absatz. Ich trage das vor, weil diese Zuschrift für etliche Zuschriften stehen, die wir bekommen. Unsere katholische Kirche sollte nicht durch den synodalen Weg protestantisch werden, sondern umkehren und bewusst nach der katholischen Lehre leben. Die evangelische Kirche hat seit Kriegsende trotz ihrer fortwährenden Anpassung an die Welt viel mehr Mitglieder durch Austritte und wegen ihrer Akzeptanz der Verhütungsmittel durch den höheren Sterbeüberschuss verloren als unsere Kirche. Sie hatte eine viel größere Mitgliederzahl als wir. Also wir haben schon etliche Zuschriften, Pater Karl, die sich besorgen und sagen, die katholische Kirche gleicht sich immer mehr der protestantischen Kirche, manche gehen noch weiter und sagen der Welt an. Und deshalb sind die sehr kritisch, was Ökumene betrifft.
Also Ökumene grundsätzlich ist wirklich wichtig, unverzichtbar. Also gegen die Heiligkeit des ökumenischen Strebens dürfen wir wirklich nichts sagen. Es ist aber die Frage, was heißt dann eben Ökumene? Möchte ich die Haltungen der evangelischen Kirche eben zur Abtreibung, Euthanasie, die total liberal geworden sind, möchte ich die übernehmen? Nein, eben nicht. Ich möchte eben kommunizieren, warum wir Katholiken das glauben, dass das eben nicht geht und dass das eben jetzt wirklich ein Widerspruch, wenn sich die evangelisch nennen, das ist wirklich nicht evangelisch, nicht evangeliengemäß, was da viel auch jetzt eben vertreten wird. Ökumene heißt nicht, ich gebe meine Position auf, um anderes jetzt eben zu übernehmen, sondern ich vertrete meine Position, von der ich überzeugt bin, dass sie aus der Offenbarung stammt, jetzt eben, um mit dem anderen in ein Gespräch zu kommen, sogar eben jetzt also mit dem Ziel, jetzt letztendlich den anderen auch ein Plus zu geben, eine Mission auch gegenüber dem Dialogpartner, den man in der Ökumene hat. Also ich kann das verstehen, ja, ich kann das verstehen. Mir geht das Thema eben synodaler Weg. Wir haben es ja nicht in Deutschland. Ich weiß, also Kardinal Schönborn, bitte?
In Österreich.
Wir haben es, was habe ich gesagt?
In Deutschland.
Versprochen, ja. Also in Österreich, ich weiß noch damals, wie das so hochgeschossen ist. Kardinal Schönborn hat ja einige kritischste Stellungnahmen dagegen abgegeben. Und er hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das weiter sagen darf, aber Papst Franziskus hätte ihm gesagt, also er will nicht, dass sich das Thema ausbreitet, beziehungsweise die österreichischen Bischöfe wollten das nicht aufnehmen. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil wir haben eigentlich andere Themen, nämlich das Hauptthema ist, wie gewinnen wir die Leute für Christus? Wenn man sich die Demografie, also die Bevölkerungsentwicklung anschaut, ja, die schaut sich ja niemand an. Wir schauen einfach zu, wie das Ganze wegschmilzt. Ja. Also wir müssen doch schauen, wie wir die wenigen Jungen, die noch sind, ja, wie wir die für Christus gewinnen. Und wo wir passiv sind und Sesselkreise, jetzt eben synodale Sesselkreise bilden, da hat sich inzwischen das Phänomen entwickelt, ich schreibe gerade einen Artikel drüber, über die digitalen Influencer, die Medien heute verwenden, junge, überzeugte Katholiken, die haben das schon lang im islamischen Raum. Also Islamisten machen reiche Beute im Internet, eben jetzt durch Influencer. Und Gott sei Dank ist es jetzt seit einigen Jahren über Amerika, über Großbritannien, über Frankreich kommt es immer stärker zu uns, dass sich überzeugte junge Leute jetzt eben im Internet für den Glauben einsetzen, Zeugnis geben und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum es in Frankreich so viel Jungerwachsenen taufen gibt, warum in England so ein Boom ist, warum in Amerika die Zahl der Erwachsenen taufen, in die Jugendlichen taufen, in die Höhe jetzt eben schießt. Also da kommt plötzlich eine andere Mission, weil der liebe Gott denkt, ja, macht sie eure Sesselkreise und tut sie über die Sachen reden, macht sie euren Untergang, wenn ich das jetzt wirklich sehr ein bisschen zynisch jetzt sagen darf. Ich mache mein Ding, weil ich möchte ja, dass die Botschaft von meiner Erlösung alle Menschen jetzt eben erreicht. Und das scheint mir derzeit der Fall zu sein. Also wo wir offiziell blockiert sind noch aus einer, wie soll ich sagen, Restmentalität der 68er, nicht, und auch so diese Präpotenz, dass wir glauben in Europa, wir sind der Mittelpunkt der katholischen Kirche, wir sind gar nichts mehr. 2,2% der Katholiken leben im deutschen Sprachraum. In Österreich sind wir 0,29% der Weltkirche mit unseren 4,7 Millionen Christen. Wir sind 1,4 Milliarden und ich bin eben durch die päpstlichen Missionswerke viel unterwegs. Die Kirche tickt überall anders, sie ist lebendiger und Synodalität ist in Afrika ganz positiv aufgenommen worden, weil der dritte Punkt von Synodalität ist immer die Mission, war immer die dritte Säule, die Mission. Also wie mache ich Communio, wie mache ich Partizipatio, damit ich dann rauskomme und die erreiche, die noch nicht sind. Also das sind Themen. Ich würde sagen, bitte, liebe Leute, also nicht gegen Ökumene sein, ja, aber beten einfach, dass wir wegkommen aus dieser gefangenen Mentalität der immer selben Themen, die uns nicht in die Zukunft bringen.
Gut, es ist Sorge vieler Katholiken, die uns schreiben, dass die katholische Kirche nicht eben protestantisch werden möge, gerade über den synodalen Weg. Aber ich glaube, wir müssen hier einen ganz entscheidenden Punkt machen. Man muss mal ganz klar sagen, Leute, was ist überhaupt das Ziel der Ökumene? Und da hat jetzt auch Papst Franziskus im Rahmen des Angelus ganz klar gesagt, es ist die sichtbare Einheit aller Christen.
Papst Leo,
was habe ich gesagt?
Franziskus, hast du gesagt, ja.
Pater Karl, heute ist die Sendung der Versprecher. Also, da hat jetzt am Sonntag Papst Leo den Punkt gemacht, es ist die sichtbare Einheit der Christen. Ökumene bedeutet nicht kleinster gemeinsamer Nenner, sondern sichtbare Einheit der Christen. Das heißt, Einheit im Glauben, Einheit in den Ämtern, Einheit in den Sakramenten und letztendlich gemeinsamer Kommunionempfang. Und das muss wirklich allen ein Anliegen sein,
genau,
damit wir so eins sind.
Wir haben ja schon verschiedene Zirkel jetzt eben des Getrenntseins, nicht? Also der wichtigste Zirkel, wo wir eins sind, das ist der Zirkel des Glaubens, das Vinculum Symbolicum. Symbolum ist das Glaubensbekenntnis. Also das Band des Glaubensbekenntnis. Das verbindet uns, das hat man gesehen beim Jubiläum von Nizea, wo Papst Leo XIV. Eben in Nizea, am Ort des ersten ökumenischen Konzils, mit dem Patriarchen und den Vertretern anderer Christentümer dort eben dieses Glaubensbekenntnis beten kann und konnte. Und wir haben es mit allen gemeinsam, auch mit den Evangelischen, mit den Anglikanern und so weiter. Dann gibt es jetzt das Band der Sakramente, das Vinculum Sacramentale. Das haben wir mit den Orthodoxen, mit den Altorientalen. Die haben dieselben Sakramente, auch wenn die Liturgie sehr verschieden ist. Aber es sind dieselben 7 Sakramente. Da wurde nichts weggelassen. Und dann haben wir auch das Vinculum Hierarchicum, also dass die auch noch mit dem Heiligen, also mit Petrus jetzt eben eins sind. Das ist die 3. Form und intensivste Form jetzt eben der Einheit. Zum Beispiel eben die Löffelbristen, also da ist das Vinculum Hierarchicum getrennt. Ja. Also die wollen eben nicht jetzt eben, ja, so haben ihre eigene Auffassung und so weiter. Also es gibt verschiedene Stufen dieser Einheit, die wir schon haben jetzt eben. Deshalb konnte, wer die Mittagsmesse gesehen hat, erinnert sich, unser lieber syrisch-orthodoxer Subdiakon, der Samuel, der konnte die heilige Kommunion empfangen, ist kirchenrechtlich erlaubt und möglich. Er hat administriert auch mit der Erlaubnis eben jetzt seiner Gemeinde hier und so weiter. Also das war überhaupt kein Problem, weil wir diese Einheit in den Sakramenten eben jetzt mit Altorientalen, mit Orthodoxen ja immer gehabt haben und weiter haben.
Also Jesus hat gebetet, dass alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, damit du mich gesandt hast.
Genau.
Eine Christenheit würde auch ein ganz anderes Zeugnis für Jesus Christus ablegen.
Ja.
Und das Zweite Vatikanische Konzil hat ja auch im Ökumenismus-Dekret formuliert, die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit. Wir sind in der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Wir können wenigstens, Minimum, das uns als Gebetsanliegen geben, für die sichtbare Einheit der Christenheit zu beten.
Ich glaube, das ist auch wirklich das Allerwichtigste. Ja? Also alles ist Gnade, alles ist Wirken Gottes. Es gibt persönliche Empfindlichkeiten. Wir haben ja innerhalb der einen katholischen Kirche schon eine große Pluralität und man fühlt sich in manchen eben jetzt anderen Formen, eben jetzt, die nicht katholisch sind, in anderen Gottesdiensten manchmal sogar wohler als eben in einem oberflächlichen, ausgedünnten, eigentlich kein Gottesdienst, sondern ein Humanismusdienst, den man dort jetzt eben hat, wohler. Also das ist ja ein Phänomen, das wir mittlerweile jetzt eben haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir beten, noch einmal, es ist ein Werk der Gnade, dass wir beten um diese Einheit untereinander, weil auch, und das ist das größte Thema, das wir heute haben, weil wir eigentlich von außen her als Einheit gesehen werden, von Atheismus, von Agnostizismus und so weiter, letztlich auch vom Islam her. Also da wird kein Unterschied jetzt eben gemacht, ja, also Kaffer, die Ungläubigen, also ob die jetzt anglikanisch sind oder ob die jetzt eben evangelisch sind oder ob die katholisch sind oder orthodox. Ja, also wir sind eben Anhänger dieser Buchreligion, die eben jetzt nicht den wahren Weg jetzt eben folgt. Und deshalb gibt's diese Ökumene, letztlich auch des Blutes, wie Kardinal Koch gesagt hat, eine Ökumene des Blutes. Wir haben das zum Beispiel jetzt sehr schön durch Papst Franziskus uns geschenkt, indem er die 21 libyschen Märtyrer, koptische Christen, die dort ermordet worden sind, plus ein nicht getaufter Afrikaner, der auch eben das Martyrium erlitten hat, erleiden wollte auch jetzt mit seinen Kollegen. Also, und wir verehren die mittlerweile auch in der katholischen Kirche, weil sie umgebracht worden sind um Christi willen. Ja, und das ist das Entscheidende. Und noch einmal zum Schluss. Also, es gibt eine Einheit, die wir schon haben. Das ist die Einheit im Getauftsein auf den dreifaltigen Gott, die nicht nur die 1,4 Milliarden katholischen Christen haben, sondern die alle 2,6 Milliarden Christen, die es auf diesem Planeten derzeit gibt, haben.
Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Und wir beten um die Einheit der Christen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.